Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem Thema der Endzeittempel nach Hesekiel 40 bis 48. Das ist die Fortsetzung eigentlich von unserer Tempel-Expo in Erlinsbach der vergangenen Woche. Da hatten wir die Möglichkeit, anhand von Modellen und auch PowerPoint-Vorträgen uns mit der Stiftshütte, mit dem ersten und dem zweiten Tempel zu beschäftigen. Aber der dritte Tempel, der Endzeittempel, war kaum ein Thema. Und jetzt gehen wir doch einen Schritt weiter in die Endzeit. Zunächst möchte ich allerdings eine ganz kurze Übersicht geben über die Geschichte des Tempels. Dabei sehen wir, dass die Geschichte des Tempels die Geschichte Israels ist. Man könnte auch sagen, die Geschichte Israels ist die Geschichte des Tempels. Denn Israels Heilsgeschichte kann man in 8 Tempelperioden unterteilen. Und so ergibt sich ein sinnvolles Ganzes. Wir beginnen erstens mit der Periode der Stiftshütte. Der transportable Tempel Israels stand geografisch im Zentrum des Gottesdienstes nach dem Auszug aus Ägypten. Vom Anfang der Wüstenreise an, also ca. 1560 bis 967 vor Christus. Das führt uns zur zweiten Periode, die Periode des ersten Tempels auf dem Berg Zion in Jerusalem. Um 967 baute König Salomo den ersten Tempel aus Stein, der nun also fix nicht mehr wie die Stiftshütte für die Reise war, sondern fix gebaut auf der Bergspitze Zions in Jerusalem. Das ist die Periode 967 bis 586 vor Christus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Periode. Um 586 vor Christus zerstörte die babylonische Armee Jerusalem. Die Juden wurden weggeführt ins Zweistromland in den heutigen Irak. Und so haben wir die Zeit ohne Tempel während der babylonischen Gefangenschaft 586 bis 537 vor Christus. Da in Babylonien gab es bei vielen ein Umdenken. Und so kam die Wende. Um 538 vor Christus eroberten die Perser Babylonien. Zehntausende von Juden kehrten zurück ins Land der Vorväter. Und so beginnt viertens die Periode A, der zweite Tempel in seiner bescheidenen Ausführung. Diese Periode dauerte bis 19 vor Christus. Der Tempel wurde damals auf der Spur des Alten, so geht das aus dem Buch Esra hervor, aufgebaut. Also wieder auf dem 500 Ellen Quadrat des einstigen salomonischen Tempels. Man hatte nicht so viel Geld wie Salomo, aber wenigstens wieder einen Tempel als Zeugnis für den einen wahren Gott. In den Jahren vor Christi Geburt herrschte der Edomiter Herodes der Große über die Juden. Er war eine blutrünstige Bestie. Doch wollte er sich beim Volk beliebt machen und offerierte Unmengen seines privaten Reichtums, um den zweiten Tempel vollständig umzubauen. Das führt uns also zur fünften Periode in der Geschichte des Tempels. Das ist die Periode B des zweiten Tempels in seinem gigantischen Ausbau. Der Tempel wurde von dem 511 Quadrat her ausgebaut nach Süden, nach Westen und massiv nach Norden, sodass eine doppelt so große Plattform entstand von 144.000 Quadratmetern. Diese Periode ist die Zeit des leidenden Messias. Denn genau in diese Periode hinein wurde Jesus Christus geboren und erfüllte so die Prophetie, dass der Messias noch vor seiner Zerstörung zum zweiten Tempel kommen sollte. Das führt uns nun weiter zur sechsten Periode, die Periode ohne Tempel im weltweiten Exil, 70 nach Christus bis heute. Der Prophet Daniel weissagte in Kapitel 9, Vers 26b über den kommenden Messias. Er selber lebte zur Zeit, als der salomonische Tempel in Staub und Asche lag. Und er sprach in dieser Prophetie, Kapitel 9, von dem Wiederaufbau des Tempels und der Stadt. Und dann sollte der Messias kommen, also zum zweiten Tempel. Und der Text liest sich so: Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jesus Christus wurde im zweiten Tempel zum Tod verurteilt und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. In der Folge kam ein Volk. Es war das römische Volk. Es zerstörte im Jahr 70 nach Christus die Stadt Jerusalem und den Tempel. Von da an wurde das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Hosea 3, Vers 4 und 5. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Danach werden sie zurückkehren. Ab dem Jahr 70 nach Christus begann diese lange Periode, die bis heute andauert, wo das jüdische Volk keine Opfer mehr bringen konnte. Denn der Tempel durfte ja nur gebaut werden auf Zion. Aber ab dem Jahr 70 nach Christus hatte das jüdische Volk den Tempelberg nie mehr in der Hand. Bis 1967. Aber selbst ab 1967 ist es noch nicht möglich geworden, da den Tempel wieder zu bauen. Und so haben wir diese lange Periode der Staatenlosigkeit, ohne König, ohne Fürst und ohne Schlachtopfer. Aber das sollte nicht ewig sein. Wenn es ewig dauern sollte, dann würde in der Bibel stehen, ewig ohne König und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Aber der Bibeltext sagt ganz klar, Yamim Rabim, viele Tage, danach werden sie zurückkehren. Die Juden kommen aus der Zerstreuung zurück ins Land. Danach werden sie zurückkehren. Seit 1882 bis heute sind Millionen von Juden aus aller Welt ins Land der Vorväter zurückgekehrt. Aber der Tempel ist noch nicht gebaut worden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir kommen zur siebten Periode. Das ist die Periode A des dritten Tempels, der noch vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit gebaut werden soll. Offenbarung 11, Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. In Offenbarung 11 geht es um Jerusalem in den Jahren vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Da steht der Tempel, da steht der Altar. Wir sehen hier ein Modell des dritten Tempels, gebaut durch die jüdische Bewegung Atara Le-Yoshna, die sich vorbereitet auf den Bau des dritten Tempels in Jerusalem. Danach wird die achte Periode anbrechen. Das ist die Periode B des dritten Tempels. Der dritte Tempel wird nicht zerstört werden, aber er wird nur in einem kleineren Maßstab gebaut werden. Und erst wenn dann Jesus Christus wiederkommt, wird der Hesekiel-Tempel in seinem vollen Umfang realisiert werden können. Und so wird sich erfüllen, Sacharja 6, Vers 12, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Übrigens, Nazarener heißt Spross, denn Nazareth kommt von Nazar, hebräisch Spross. Also, hier ist von dem Nazaräer die Rede. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Also, die Periode des Tempels in seinem weiten Ausbau, das ist die Zeit, wann der herrschende Messias hier auf Erden sein wird. In einem nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Thema auf dem Weg zum dritten Tempel. Nachdem wir diese acht Perioden so in der Übersicht vor uns haben, schauen wir uns an, was geschehen ist, seitdem die Kinder Israel zurückgekehrt sind, um die Worte aus Hosea 3 zu nehmen. Entscheidend war der Sechstagekrieg. Die islamische Welt rund um Israel wollte den Judenstaat total ausrotten. Und so kam es zu diesem Krieg vom 5. bis 10. Juni 1967. Der Hass der umliegenden Völker erfüllte Psalm 83, Vers 4. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Es ging ums reine Überleben, aber weil Israel so in der Existenz bedroht wurde, griff die israelische Armee nach dem Tempelberg. Das war Mittwoch am dritten Tag. Und so erfüllte sich Psalm 126, Vers 1 bis 3. Als der Herr das Schicksal Zions wendete. Zion ist der Tempelberg. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Nach sechs Tagen, am Sonntag, war an allen drei Fronten Ruhe und das jüdische Volk war zum ersten Mal wieder im Besitz des Tempelberges seit dem Jahr 70 nach Christus. Die erste Voraussetzung, kann man sagen, um zu den Opfern zurückzukehren, nach dieser langen Periode ohne Tempel. Es gab eine Sehnsucht von 2000 Jahren, seit der Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. Und diese Sehnsucht, dieser Traum war der Bau des dritten Tempels. Darum gibt es ja auch ein spezielles Talmud-Traktat, das beschäftigt sich nur mit den Maßen des Tempels, das Traktat Middot. Es wurde geschrieben im Blick auf eine künftige Möglichkeit, den Tempel wieder zu bauen. Doch seit 1967 ist eine ganz neue Sehnsucht wach geworden, in einer ganz neuen Qualität. Sie sehen hier Israel Ariel. Er war einer der Soldaten, die den Tempelberg im Sechstagekrieg erobert haben. Er ist Rabbiner und Gründer des Tempelinstituts in Ostjerusalem. Da werden Tempelgeräte für den dritten Tempel fix fertig für den Gebrauch hergestellt. Hier sehen wir ein Beispiel. Der siebenarmige Leuchter aus Gold, bereit für den Dienst im dritten Tempel. Dies ist der erste goldene Leuchter Israels seit dem Jahr 70 nach Christus. Ich habe auch den Schaubrottisch aus Gold gesehen, den Räucheraltar, den goldenen und viele andere Geräte, sie sind bereit. Sie sehen hier Salomon Gershon. Er war ein invalider Soldat, der in dieser Truppe war, die den Tempelberg eroberte. Also invalid wurde er in den 50er Jahren, aber er hat im Sechstagekrieg als Invalider den Tempelberg erobert. Er ist der Gründer der Getreuen des Tempelberges. Die haben den ersten Baustein für den dritten Tempel hergestellt. Sie sehen ihn hier. Er kommt aus der Negev-Wüste und hat ein Gewicht von 3,5 Tonnen. Er wurde ohne Metallgegenstände, nur mit harten Steinen zugeschlagen. Schon mehrmals hat man versucht, ihn symbolisch auf den Tempelberg zu bringen, aber das ist auch heute noch ziemlich schwierig. Wenn es zum Bau eines dritten Tempels kommt, wird das die Welt des Islam in Rage versetzen. Und so wird sich erfüllen, was dieser endzeitlich prophetische Psalm 2 sagt, im ersten Vers. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Die Zeit, wenn der dritte Tempel gebaut wird, der Opferdienst wieder eingeführt wird, das ist die Zeit, wenn es in Israel zu dieser lange, lange verheißenen endzeitlichen Erweckung kommen wird. Viele werden dann erkennen, dass der Nazaräer, der Spross, tatsächlich der Messias war, der am Ende der zweiten Tempelperiode aufgetreten ist, ermordet wurde und nichts hatte, kein Reich aufgerichtet hatte. Jesaja 10, 21. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jesaja 37, 32. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Die Erweckung wird also nicht unter den Juden in Amerika oder Kanada oder unter den vielen Juden in Frankreich ausbrechen, sondern diese endzeitliche Erweckung, die hier gemeint ist, wird in Jerusalem ausbrechen, in Verbindung mit dem Tempelberg Zion. Hier betrachten wir einen prophetischen Plan dieser entscheidenden Periode. Als nächstes Ereignis erwarten die an Jesus Christus Gläubigen die Entrückung. Der Herr Jesus wird wiederkommen, um seine Gemeinde, seine Kirche aus dieser Welt wegzunehmen. Und erst einige Jahre später wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit hier auf Erden, auf dem Ölberg, stattfinden. Dann wird er kommen mit allen Gläubigen aus der Zeit der Gemeinde, mit allen Entrückten zusammen. Also, wir müssen diese zwei Ereignisse, diese zwei Phasen der Wiederkunft Christi klar unterscheiden. Dazwischen liegt eine Periode von 7 Jahren. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. 69 haben sich schon erfüllt, bis zum Kommen des Messias, der dann ausgerottet wurde. Aber die 70. die ist aufgehoben worden für die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Nun, diese 7 Jahre, die beginnen nicht unbedingt genau am Tag der Entrückung. Denn die Bibel sagt, diese 70. Jahrwoche beginnt dann, wenn der Diktator des kommenden Römischen Reiches, das ist das neue Europa, das totalitär werden wird, einen Bund schließen wird mit Israel unter dem Antichristen. Für 7 Jahre. Das ist der Beginn. Und so haben wir also die Möglichkeit zu denken, nach der Entrückung eine gewisse, wohl sehr kurze Übergangszeit, denn die Dinge werden eskalieren, sobald der Heilige Geist nicht mehr hier ist, um das Böse zurückzuhalten. Und dann beginnt die 70. Jahrwoche. Das heißt mal die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte. 3,5 und 3,5 Jahre. Aber wir können sagen, zwischen Entrückung und Wiederkunft Christi in Herrlichkeit besteht eine Periode X, wohl sehr kurz, und dann +3,5 Jahre und +3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre, das ist die große Drangsalszeit. Die wird ausgelöst durch ein ganz entscheidendes Ereignis, nämlich dadurch, dass der Antichrist, dieser falsche Messias, der in Israel auftreten wird in der Endzeit, sich in den dritten Tempel setzen wird. Und er wird dort ein Götzenbild aufstellen, um diesen Tempel zu entweihen. Also er wird nicht den dritten Tempel bauen, er wird ein Feind sein des dritten Tempels. Der Antichrist wird den Tempel entweihen So wie früher einmal Antiochus Epiphanes das getan hat. Der Antichrist stellt ein Götzenbild auf, Matthäus 24, Vers 15 spricht davon, und setzt sich selber in den Tempel Gottes, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Wer ist dieser Antichrist? Das Wort Antichrist bedeutet der, welcher gegen Christus, das heißt gegen den Messias ist. Anti bedeutet im Griechischen gegen. Aber Anti bedeutet auch anstelle von. Und so kann man Antichrist auch übersetzen mit der, welcher sich an die Stelle des Christus, des Messias setzt. Johannes schreibt, 1. Johannes 2, 18, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Der Herr Jesus wurde abgelehnt von der Masse der Führer des jüdischen Volkes. Und da sagte er in Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist die Konsequenz. Wer den Erlöser ablehnt, verfällt der Verführung. Der Antichrist wird ein furchtbarer Esoteriker sein, Wundertäter. Er wird damit die Masse in Israel und auch die Masse des Abendlandes verführen. Er wird ein sprechendes Götzenbild aufstellen, Offenbarung 13, 14 bis 15. Und darauf nimmt der Herr Jesus Bezug in Matthäus 24, Vers 15, wenn er in der Endzeitrede sagt, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Der Antichrist wird also das Götzenbild im inneren Vorhof des dritten Tempels aufstellen. Sie sehen hier die exakt berechnete Stelle, wo der Altar stand, gerade östlich von dem Felsendom, gerade seitlich von dem kleinen Kettendom auf dem Tempelplatz. Wir sehen hier das wiederentdeckte 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels und darauf der innere Vorhof. Der Herr Jesus sagt also diesen erweckten Juden, die nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen werden, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte, wer es liest, der beachte es. Weiter, Verse 16 und 21, dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Der Überrest wird auf die Berge Israels, die hauptsächlich im Westjordanland sind, fliehen und von dort hinüber nach Jordanien. Denn in Jesaja 16 ruft Gott Moab, Mitteljordanien, auf, seine Flüchtlinge zu verbergen. Und so gehen sie in die Wüste und werden dort für 3,5 Jahre von Gott versorgt werden. Das Götzenbild, das den dritten Tempel entweiht, wird der Auftakt sein zu dem katastrophalen Angriff aus dem Norden. Viele Stellen sprechen über den König des Nordens, Syrien, mit all seinen unzähligen Verbündeten wird Syrien Israel von Norden her überrennen und völlig verwüsten. Man lese dazu Daniel 11, Vers 45 und folgende, Joel 2, 1 und folgende, Jesaja 10, Vers 22 und folgende, 28, Vers 18 und folgende, Psalm 83, Sacharja 12 bis 14, Micha 5, 1 und folgende. Und noch weitere Stellen. Alle sprechen sie über diesen riesigen Angriff, eine Armee so groß, wie noch nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der ganzen Geschichte. Aber wir sehen, die Katastrophe kommt nicht mit dem Bau des dritten Tempels, sondern mit der Entweihung des dritten Tempels. Ganz wichtig. Wenn der dritte Tempel gebaut wird, Gott wird sein Volk schützen. Aber wenn die Masse in Israel den falschen Messias und sein Götzenbild akzeptiert, dann wird der Schutz weggehen und die Katastrophe kommt. Aber der Überrest wird fliehen. Es kommt dann zu einem Weltkrieg von 1260 Tagen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf 1260 Tagen von Gott festgelegt, so würde kein Fleisch gerettet werden. Es steht nicht, keine Seele gerettet, kein Fleisch. Kein Mensch würde überleben. Die Menschheit kommt an den Rand der Selbstvernichtung. Jerusalem wird im Mittelpunkt der Welt, des Weltkonfliktes stehen. Zacharja 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Die Völker ringsum wollen den Tempelberg zurück. Es wird eine Katastrophe sein für Israel. Zacharja 13, 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Die Vorhut wird ja fliehen. Das sind übrigens die 144.000 aus Israel. Das ist der erste Teil, der sich bekehren wird in Israel nach der Entrückung. Die werden ins Ausland fliehen. Aber ein Drittel der bleibenden Bevölkerung wird in der größten Not zur Bekehrung kommen. Aber zwei Drittel werden im Land ums Leben kommen. Diese schreckliche Zeit wird abgeschlossen werden durch die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten, die entrückt worden waren. Die Erlösten der Gemeinde und die Erlösten des Alten Testaments. Und so wird sich erfüllen, Zacharja 14, Vers 3 bis 4. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Wir schauen hier zum höchsten Punkt des Ölberges hinüber und stehen auf dem Tempelberg in dem Bereich des innersten Vorhofes nahe beim Altar. Da kommt Jesus Christus wieder. So wird sich erfüllen, was in Zacharja 12, Vers 10 steht. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Der Messias kommt als der Herrschende, aber sie werden seine Wunden sehen. In seinen Händen, in seiner Seite und in seinen Füßen. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben beim ersten Mal. In der zweiten Tempelperiode ist der Messias gekommen. Und er wird wiederkommen in der dritten Tempelperiode. Der dritte Tempel, gebaut durch die Juden vor der Wiederkunft Christi, wird durch den Antichristen verunreinigt werden, aber nicht zerstört. Es gibt keine Stelle, die sagt, dass dieser Tempel zerstört wird, verunreinigt. Und so wird nach der großen Drangsal der Tempel wieder eingeweiht werden. 30 Tage nach der Drangsal wird bereits wieder geopfert. So steht es in Daniel 12. Die Opfer unterbleiben für 1290 Tage. Aber dann wird der Herr Jesus die Möglichkeit geben, um den Endzeittempel nach Ezekiel zu realisieren. Und bedenken wir in Zacharja 14, wo von der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg steht, heißt es, dass es am Ende der Drangsal zu so schrecklichen geologischen Veränderungen kommen wird, dass der Tempelberg hoch aufgefaltet wird und anderes Gebirge wird zur Niederung umgefaltet werden. Und so entsteht eine gewaltige Plattform, wo der Ezekiel-Tempel Platz haben wird. Und nun gehen wir schön in der Reihe nach durch den Text und beginnen zu lesen in Ezekiel 40 ab Vers 1, wo wir den Endzeittempel des tausendjährigen Friedensreiches finden. Im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, am 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, das ist also März, April 573 vor Christus, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin. In Visionen Gottes brachte er mich in das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und auf ihm, im Süden, war etwas wie der Bau einer Stadt. Hesekiel macht also in der Vision eine Reise durch die Luft aus dem heutigen Irak ins Land Israel. Und er sieht bereits das neu formierte Land, der Tempelberg, hoch aufgefaltet, entsprechend Sacharja 14, auf einen sehr hohen Berg. Wir gehen weiter zu Vers 3. Und er brachte mich dorthin. Und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Bronze war. Und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute. Und er stand im Tor. Ein Engel begegnet Hesekiel. Er hat die Funktion eines fremden Führers und wird nun Hesekiel durch den ganzen Tempel hindurchführen, um ihm die genauen Maße und Details zu erklären. Also er stand da im Tor des künftigen Hesekiel-Tempels. Vers 4. Und der Mann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Hesekiel sollte den künftigen Tempel sehen mit den Augen. Er sollte davon hören mit den Ohren. Aber das durfte nicht so äußerlich sein. Er sollte sein ganzes Inneres, sein Herz auf diese Dinge ausrichten. Denn es geht um Gottes Tempel. Und schließlich sollte er das nicht für sich behalten, sondern es weitergeben, dem Haus Israel berichten. Nun, wir können das übertragen auf uns heute. Wir werden gleich sehen, der Tempel weist symbolisch unter anderem auf die Gemeinde hin. Im Neuen Testament finden wir Gottes Plan für die Gemeinde. Heute wird viel gesprochen über Gemeindebau. Aber was ist damit gemeint? Nach welchem Prinzip soll man bauen? Und da wird oft erklärt, man muss bauen nach Marketing. Nach Marketingvorschriften, nach Marketing, nach optimalen Marketingvorstellungen. Nein, im Neuen Testament sehen wir, die Gemeinde muss gebaut werden nach dem Plan, den Gott uns in seinem Wort im Neuen Testament zeigt. Und diesen Plan müssen wir studieren. Wir müssen das besehen, wie Gott über die Gemeinde denkt, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Herzen. Und dann sollen wir auch davon weitererzählen. Hier sehen wir einen Plan des Hesekiel-Tempels, die inneren Vorhöfe. Nun macht Hesekiel also einen Besuch und wir sehen auf diesem Plan eingezeichnet, wo er überall durchging. Hier sehen wir das Osttor, das in den zweiten Vorhof hineinführt. Dann geht er da weiter auf die Nordseite, er kommt hier auf das Steinpflaster, besucht das Nordtor. Er sieht hier diese Zellen für das Volk. Dann geht er weiter, besucht das Südtor und er geht weiter durch das Südtor hinein in den inneren Vorhof und da wird ihm alles im Detail gezeigt. Also dieser Plan, den Sie auf dem Skript haben, zeigt genau die Reihenfolge, in der die Dinge im Buch Hesekiel berichtet und dargelegt werden. Nun möchte ich ein paar Worte verwenden auf die Symbolik und Bedeutung des Tempels ganz allgemein. Ob das nun die Stiftshütte ist, der erste, der zweite oder der dritte Tempel, das spielt keine Rolle. Denn da geht es im Prinzip immer um dasselbe. Der Tempel ist ein Bild des Messias. Das müssen wir erstens festhalten. Johannes 2, Vers 19, der Herr Jesus im zweiten Tempel. Jesus antwortete ihnen und sprach, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Der Messias im Tempel macht deutlich, dass er der Tempel ist und somit das physische Haus in Jerusalem eigentlich auf ihn, den Erlöser, hinwies. Zweitens, der Tempel hier auf Erden, ob Stiftshütte, erster, zweiter oder dritter Tempel, es geht immer um ein Bild des himmlischen Tempels. Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade des Herrn wurde in seinem Tempel gesehen. Es gibt also ein himmlisches Original und das irdische war stets ein Abbild davon. Drittens, der Tempel ist ein Bild der Gemeinde, der Kirche, wozu alle wahren Gläubigen, an Jesus Christus Gläubigen gehören, seit Pfingsten bis zur Entrückung. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Viertens, der Tempel ist ein Bild des Erlösten, des einzelnen Erlösten. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also wenn wir den Hesekiel-Tempel nun zusammen besehen, müssen wir diese 4 Ebenen immer vor uns haben und uns fragen, was sagt dieser Tempel über Jesus Christus? Was sagt er über den himmlischen Tempel? Was sagt er über die Gemeinde? Was sagt er über mich als einzelnen Erlösten? Wir können mit diesem Schema hier das Ganze wunderbar zusammenfassen. Wir müssen unterscheiden zwischen Urbild, Abbild und Sinnbild. Der himmlische Tempel ist das Urbild. Man könnte sagen, der Archetyp. Aber dabei möchte ich nicht an C.G. Jung anspielen. Von dem halte ich gar nichts. Aber Urbild auf Griechisch heißt eben Archetyp. Das ist das Vorbild im Himmel. Der irdische Tempel, die Stiftshütte, der erste, zweite, dritte Tempel in Jerusalem, ist das Abbild hier auf Erden. Aber sowohl Urbild als auch Abbild haben eine sinnbildliche Bedeutung. Sie weisen hin auf das Sinnbild, das besteht in erstens dem Messias, zweitens in der Gemeinde, drittens im einzelnen Erlösten. Wenn wir das gut verstanden haben, kommen wir auch gut weiter. Wir haben hier eine Übersicht über die inneren Vorhöfe des Tempels nach Hesekiel. Wir sehen, der zweite Vorhof, das ist ein Quadrat von 500 auf 500 Ellen, umgerechnet 262,5 mal 262,5 Meter. Das 500 Ellen Quadrat, das kommt uns ja bekannt vor, nicht? Das war ja der Tempelplatz von Salomo und das war der eigentlich heilige Bereich im zweiten Tempel zur Zeit Jesu. Man liest nicht in Hesekiel, dass das ein 500 Ellen Quadrat ist. Das stellt man erst nach mühsamer Arbeit fest, wenn man wirklich das alles zusammenrechnet, all diese Maßangaben, die man da hat. Ich mag mich noch erinnern, als mir das ganz klar wurde in Hesekiel, es ist ein 500 Ellen Quadrat. Das war für mich eine wunderbare Sache. Hier sehen wir das eigentliche Tempelhaus im innersten Vorhof. Da haben wir den innersten Vorhof, den nenne ich das Lager der Schechina. Das Lager der Schechina war die Bezeichnung für die Umzäunung rund um das Stiftshüttenzelt. Diesen Ausdruck hat man später auch zur Zeit Jesu auf den zweiten Tempel angewendet. Der innerste Vorhof und das eigentliche Tempelhaus war das Lager der Schechina. Die Schechina ist übrigens diese wundersame Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, die über der Stiftshütte war, über dem Allerheiligsten und auch über dem ersten Tempel. Also hier sehen wir den innersten Vorhof, das Lager der Schechina mit Tempelhaus und Altar. Hier sehen wir drei Torgebäude, die zum innersten Vorhof hineinführen. Die sind sehr typisch, diese Torgebäude, für den Hesekiel-Tempel. Denn so finden wir sie im zweiten Tempel nicht. Südlich und nördlich vom eigentlichen Tempelhaus gibt es hier dreistöckige Häuser, in Galerien gebaut. Das sind die Wohnungen der diensttuenden Priester im Hesekiel-Tempel. Hinter dem eigentlichen Tempelhaus, im Westen, gibt es da ein großes Gebäude. Wir werden davon noch später sprechen. Es ist das Westgebäude mit dem abgesonderten Platz davor. Im Moment ein bisschen geheimnisvoll, ja? Soll sie auch sein. Da sehen wir nun den zweiten Vorhof mit seinen drei Torgebäuden. Ich nenne diesen Vorhof den Vorhof der Frauen. Denn so hieß im zweiten Tempel der zweite Vorhof in der jüdischen rabbinischen Literatur. Und das eigentlich mit vollem Recht. Warum? Weil wir schon bei der Stiftshütte lesen in 2. Mose, dass sich gottesfürchtige Frauen scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und so hatten die ja nicht genügend Platz in diesem kleinen Vorhof, dem Lager der Schechina. So müssen wir diese scharenden Frauen, betenden Frauen, vor der Umzäunung der Stiftshütte, vor dem Eingang sehen. Das ist genau der Bereich vor dem Lager der Schechina. Und das hat im zweiten Tempel als zweiten Vorhof eben den Vorhof der Frauen gegeben. Wird also hier diesem zweiten Vorhof entsprechen. Mit den drei Torgebäuden, genau gleich gebaut wie diese inneren, die wir schon gesehen haben. Ganz typisch für Hesekiel. Und es fällt uns auf, dass die eigentlich dem Tempelhaus gleichen. Dass ihr auch so aussieht wie ein Torgebäude mit zwei Türmen. In den vier Ecken des Frauenvorhofes finden wir kleine Höfe. Das sind die vier Küchen für das Volk, wo das Volk im tausendjährigen Reich die Friedensopfer braten wird, um sie zu essen. Hier sehen wir Zellen für das Volk, die stehen auf dem Steinpflaster. Sieht man, also diesen speziellen Bereich im Äußeren des Frauenvorhofes ist ein spezielles Steinpflaster, so breit wie die Toreingänge lang sind. Ja? Und darauf haben wir 30 Zellen für das Volk. Und wir werden sehen, da wird das Volk die Friedensopfer essen können, die in den Küchen bereitgestellt werden. Nun etwas ganz Interessantes. Ziehen wir doch einmal die Diagonalen durch dieses 500 Ellen Quadrat. Und wir stellen fest, die Diagonalen schneiden sich im Altar. Ganz exakt. Das steht nirgends so in Hesekiel. Aber wenn wir die genauen Angaben ausführen und uns aufzeichnen oder als Modell herstellen, wie hier, in dem Modell von John Schmidt aus den USA, dann stellen wir fest, der Altar im Mittelpunkt. Und dies lehrt uns schon etwas ganz Fundamentales. Wenn Sie also gar nichts verstehen vom Hesekiel-Tempel heute Morgen, aber wenigstens diesen einen Punkt, wunderbar. Christus und sein Opfer stehen absolut zentral. Jetzt frage ich mich persönlich, der Tempel weist auf den einzelnen Erlösten hin. Steht der Herr Jesus Christus und das, was er für mich am Kreuz auf Golgatha getan hat, wirklich in meinem Leben im Mittelpunkt? ist es für mich so, wie es Gottes Wille ist, nach Kolosser 1, Vers 18, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe? Das ist die wichtige Frage. Aber wir können das auch auf die örtliche Gemeinde beziehen. Steht Christus und sein Opfer im Mittelpunkt oder stehen ganz andere Dinge im Vordergrund? Dann haben wir die Proportion gegenüber Gottes Plan völlig verzerrt. Es ist nicht mehr das, was Gott will als Tempel. Denken wir an Offenbarung 5, Vers 6. Der Seher auf Patmos erblickt das Lamm Gottes mitten im Thron. Jesus Christus im Zentrum, er das Lamm Gottes. Oder schauen wir, was die Evangelisten berichten. Es wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken, Jesus aber in der Mitte. Nun sehen wir, hier wird bildlich dargestellt, was der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20 sagt. Denn da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, so wörtlich, zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das geschieht also nicht automatisch, wenn zwei oder drei versammelt sind, sondern sie müssen in ihrer ganzen inneren Haltung und auch in ihrem Gehorsam auf Jesus Christus hin ausgerichtet sein, dass nur er Autorität hat, nicht unsere Meinungen und Vorstellungen. Er hat Autorität und dann erfüllt sich, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn man sich so weiter Gedanken macht über diese Entdeckung beim Hesekiel-Tempel, ein 500 Ellen Quadrat, die Diagonalen schneiden sich im Altar, da gehen wir zurück zur Stiftshütte. Der äußere Vorhof, das Lager der Schechina, war ja 100 auf 50 Ellen. Aber da stellen wir ja fest, wenn wir ein bisschen nachdenken, das gibt ja zweimal ein 50 Ellen Quadrat. Und wenn wir die Gegenstände schön logisch und ästhetisch verteilen, dann haben wir ein erstes 50 Ellen Quadrat, dessen Diagonalen sich im Altar schneiden. Ja? Aber schauen wir mal weiter. Das zweite 50 Ellen Quadrat, darauf steht das eigentliche Tempelzelt. Das Heilige, 20 Ellen lang. Das Allerheiligste, 10 Ellen. Also müssen wir doch das so anordnen, dass es symmetrisch ist. Hier ein Freiraum im Westen von 20 Ellen, dann kommen 10 Ellen Allerheiligstes und 20 Ellen Heiliges. Und wenn wir da die Diagonalen ziehen, so schneiden sie sich in der Bundeslade, wo das Blut am Yom Kippur, am Versöhnungstag, durch den hohen Priester gesprengt werden musste. Zweimal sehen wir Christus und sein Opfer im Zentrum. Und schauen wir, in der Mitte dieses ersten 50 Ellen Quadrates stand der Altar. Der war 5 mal 5 Ellen. Da finden wir schon im Kern diesen Gedanken, der weiter ausgebaut wird im Hesekiel-Tempel, in diese großen Quadrate. Es ist 11 Uhr, wir machen jetzt eine kurze Pause bis Viertel nach und fahren dann weiter mit diesem Altar im Hesekiel-Tempel.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Der Endzeittempel nach Hesekiel, die Kapitel 40 bis 48.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere R-O-G-E-R L-I-E-B-I.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.